Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Eine Woche seit der Bundestagswahl und schon sind die Hamburger erneut gefragt. Heute war Bürgerschaftswahl. Die Prognose gibt es schon. Und als gute Demokratin hat natürlich auch sie gewählt, bevor sie zu uns gekommen ist. ARD-Moderatorin Anna Planken. Zwar arbeitet die Journalistin und dreifache Mutter hauptsächlich in Köln und kommt gebürtig aus Dortmund, aber sie lebt mit Familie in Hamburg. Freut uns sehr, dass du hier bist.
Hallo, ja, ich lebe so gerne in Hamburg. Es ist wirklich so, hier kriegt mich keiner
mehr weg. Schönste Stadt der Welt, oder?
Ist tatsächlich einfach so. Und ich habe ja in vielen Städten auch mit aufgehalten. Ich bleibe einfach hier, wenn ihr erlaubt.
Wenn ihr erlaubt, ist gut, weil ich komme ja wie du auch über den Umweg Köln nach Hamburg, aber lieb's genauso. Und seit heute gibt es auch eine neue Bürgerschaft, das wurde gewählt. Wie habt ihr es, wie hast du es gemacht? Seid ihr das so als Familienausflug zum Wahllokal?
Zum Schrecken meiner Kinder müssen sie immer mit, weil mein Mann und ich sagen, das ist so wichtig. In anderen Ländern riskieren die Menschen ihr Leben dafür, dass sie wählen dürfen. Ich möchte, dass ihr mitmacht, diesen staatsbürgerlichen Akt. Und dann schleichen sie immer schlecht gelaunt mit zum Wahllokal. Und nachher finden sie es aber ganz gut und vorher versuchen sie uns auch zu beeinflussen und zu sagen, was wir denn unbedingt wählen müssen.
Ach, die größte von deinen dreien
hat bei der Juniorwahl mitgemacht, ist ganz engagiert, ist ganz heiß auf Politik, diskutiert einen an den Boden ran. Also es ist anstrengend auch.
Ja, ich meine, bei dieser Wahl ist es ja so, dass viele schon bei der Bundestagswahl so ein bisschen überlegt haben, was wähle ich dieses Jahr? Also auch die, die sonst immer klar waren, haben überlegt, taktisch vielleicht auch. Ja. Ging es dir auch so?
Total. Ich fand, es war ganz schwierig. Mhm. Ich habe ganz viel recherchiert, überlegt, was ergibt Sinn,
Wahl-O-Mat.
Was ergibt keinen. Wahl-O-Mat habe ich so gemacht. Ich habe noch nie diesen Wahl-O-Mat gemacht. Ich habe es aber einfach mal wissen wollen und habe nachher doch anders entschieden. Aber es war wirklich ganz viel durcheinander, dass ich überlegt habe, weil ich vor allen Dingen klare Verhältnisse haben wollte. Ne? Dass wir so eine Hängepartie in Deutschland haben, wie in Österreich vielleicht, das hätte ich demokratisch echt schwierig gefunden und ich bin gespannt, wie es jetzt dann in Verhandlungen weitergeht.
In Österreich steht das Bündnis jetzt und mal sehen, was in Hamburg passiert. 1,3 Millionen Hamburger und Hamburgerinnen waren ja wahlberechtigt, knapp 67% haben gewählt und überwiegend Rot-Grün. Das heißt, die neue Koalition wird nach der Prognose jetzt die alte sein. Bürgermeister Tschentscher kann mit den Grünen weiterregieren oder könnte. Bei den Sozialdemokraten steht jetzt unser Kollege Johannes Jolmes. Und Johannes, das Ergebnis für die SPD ist schlechter als vor 4 Jahren, aber offensichtlich gut genug. Wie ist die Stimmung?
Also die Stimmung, das täuscht gerade etwas. Man kann ja den Eindruck gewinnen, dass man hier sehr gelassen ist, dass die Stimmung nicht ganz so gut ist. Aber als die Prognose um 18 Uhr hier über die Bildschirme lief, da war hier wirklich richtig, richtig gute Stimmung. Also die Leute schrien die ganze Zeit Peter, Peter, Peter. Also für Peter Tschentscher, dem ersten Bürgermeister der Stadt, der mit 33,5% zwar ein bisschen weniger geholt hat als bei der letzten Wahl, aber trotzdem hat er es geschafft, im Vergleich zur Bundes-SPD fast 10 Prozentpunkte zum vergangenen Wochenende draufzulegen. Und das wird seinem Amtsbonus gut geschrieben. Also die Stimmung hier, die war ziemlich gut. Es wurde geschrieben, hier regiert die SPD. Also man ist hier ziemlich, ziemlich glücklich.
Nach Gewinn von Stimmen hat die CDU diese Wahl gewonnen. Rot-Grün scheint sicher. Trotzdem, die CDU wird wahrscheinlich auch mitregieren wollen. Was meinst du? Wird es da Gespräche geben oder wird erwartet, dass es zu Gesprächen kommt?
Also ich habe eben mit der Landesvorsitzenden gesprochen, der SPD. Die hat gesagt, wir schauen uns das morgen mal an. Die Stimmung bei den Grünen, die war ja auch ganz gut. Da hat man zwar so ein bisschen Federn gelassen, aber auch die Grünen sind so der natürliche Koalitionspartner für die SPD. Das hat Peter Tschentscher auch im Wahlkampf deutlich gemacht, dass man eigentlich mit ihm wieder zusammen regieren will, mit Katharina Fegebank, der grünen Spitzenkandidatin. Und er hat eigentlich deutlich gemacht, dass er mit Dennis Thering und der CDU keine so große Lust verspürt, in eine Koalition einzutreten. Aber so sagt man hier, hier wird heute erstmal gefeiert und morgen wird dann gearbeitet. Das waren die Worte von Peter Tschentscher, der vor wenigen Minuten hier auf der Bühne war und jetzt verschwunden ist und sich, glaube ich, mal ein wenig nach dem anstrengenden Wahlkampf ausruht.
Wir können ja mal eben auf die Prognose schauen. Wir haben hier die Zahlen. Johannes, willst du was dazu sagen?
Also die CDU hat ja, glaube ich, ungefähr 17% geholt. Die SPD hat 33% nach der Prognose geholt. Das sind natürlich ein paar Stimmen weniger, Prozentpunkte weniger als es noch vor 5 Jahren waren. Da hat die SPD 39% geholt und die CDU ist jetzt wahrscheinlich die zweite Kraft. Das hat man ja immer gewollt, um sich Peter Tschentscher anzubieten als Koalitionspartner. Ob das am Ende auch wirklich klappt, das glaube ich persönlich nicht. Dafür hat Peter Tschentscher im Vorfeld zu deutlich gemacht, dass er eigentlich mit der CDU nicht regieren will. Er sagte jetzt noch am Dienstag dieser Woche, die CDU würde eine hamburgfeindliche Blockadepolitik machen. Also für Peter Tschentscher, der eher ein Mann der leisen Töne ist, waren das schon ziemlich ruppige Worte. Darum geht man hier eigentlich nicht davon aus, dass es eine Koalition mit der CDU am Ende geben wird.
FDP, so viel noch, hat es nicht geschafft. AfD und Linke sind in der Bürgerschaft. Dankeschön, Johannes Jolmes. Ja, Hamburg hat gewählt und nach der Prognose bleiben, wie gesagt, Bürgermeister Peter Tschentscher und Katharina Fegebank von den Grünen im Amt. So viel ist jetzt schon relativ sicher. Genau wissen wir es natürlich erst nach der Hochrechnung. Und sobald die vorliegt, werden wir Sie natürlich informieren. Anna, hat dich das dem überrascht eigentlich? Du beobachtest als politische Journalistin ja auch ganz genau, was passiert und was los ist in der Stadt, im Bund?
Ich habe mit dem Johannes noch geschaltet im ARD-Morgenmagazin, ja? Am Freitag noch. Ja. Also haben wir nämlich noch drüber gesprochen, warum tickt Hamburg anders als der Rest der Republik? Und er hat das damals schön analysiert am Freitag und hat gesagt, ja, hier gab es keine Wechselstimmung. Ne? Also es gibt natürlich die Themen, die ganz Deutschland bewegen. Was ist mit den Mieten? Was ist mit Verkehr? Was ist mit der Wirtschaft? Und trotzdem, glaube ich, haben viele Hamburger immer das Gefühl gehabt, irgendwie wird ja was gemacht. Ne? Es gab diesen Gipfel zum Thema Wohnen bezahlbar machen, diese Hamburg-Normen, die da jetzt entwickelt werden soll. Es gibt viele, die sagen, ach, eigentlich leben wir ganz gut hier in der Stadt. Und deshalb scheint es wirklich völlig gegen den Trend, auch solche Wahlergebnisse zu geben. Und Peter Tschentscher, fand ich auch interessant, hat er gesagt, hat immer leise regiert. Mhm. Also diese Querelen, ne, mögen Hamburger ja gar nicht. Ne? Es soll ordentlich irgendwie fluppen. Und das scheint gut geklappt zu haben, sodass sie keine Wechselstimmung erzeugen können.
Ich glaube, dieses Laute, diese Kakophonie auch des letzten Wahlkampfes, die mag mittlerweile niemand mehr. Nee. Alle wollen einfach, ey Leute, es gibt Probleme, bitte arbeitet an Lösungen und zwar gemeinsam, nicht gegeneinander. Wir müssen das gemeinsam schaffen, sonst wird es nicht klappen. Ich glaube, das weiß oder fühlt jeder und deshalb auch, wie du sagst, wahrscheinlich so ein Bedürfnis nach einer gewissen Ruhe, in der ja, wie wir alle wissen, auch die Kraft liegt. Bist du Eurovision Song Contest Fan und hast gefiebert gestern, wer es wohl wird, wer uns vertreten wird im Mai in Basel?
Nein, ich muss ehrlich sagen, ich war von der Morgenmagazin-Woche so ein bisschen müde und wollte es mir eigentlich die ganze Zeit angucken und habe es dann nicht mehr richtig geschafft. Den Beitrag habe ich noch gesehen, unseren Gewinnerbeitrag, und hört auch noch, wie es hieß, ey, das ist ein super modernes Lied und ein Geschwisterpaar aus Wien und so, das habe ich noch mitgekriegt, aber wie das Publikum entschieden hat, habe ich heute Morgen erst gehört.
Ich habe letzte Woche Morgenmagazin geschaut, ich gebe zu, ich schaue es nicht regelmäßig, aber ich habe es geguckt und dachte wieder, Mann, denke ich jedes Mal, das ist super, wie ihr das macht. Ihr seid ein ganz tolles Team, echt. Und ich habe ja immer noch so ein bisschen so Heimatgefühle, ja, wenn ich euch gucke.
Du bist doch selber Mama.
Nein, aber ich finde jedes Mal, also wirklich, hat mir große Freude gemacht. Wir gucken mal, und wer du so bist, Anna, für Leute, die dich nur vom Fernsehen kennen, erfahren heute noch ein bisschen was Neues. ARD-Moderatorin Anna Planken ist heute unser Gast und Laura Körner macht Lust auf mehr.
Sie ist ganz schön ausgeschlafen. Anna Planken moderiert das Morgenmagazin seit 15 Jahren.
Schönen guten Morgen. Was ist da bei Ihnen los?
Ja, schönen guten Morgen.
Als gebürtige Ruhrpottlerin bringt sie eine natürliche Gelassenheit und viel Herzblut in die Sendung. Auch wenn es um ernste Themen geht.
Es wird schon schief gehen.
Die dreifache Mutter lebt in Hamburg und setzt sich leidenschaftlich für gesellschaftspolitische Angelegenheiten ein. So wie aktuell in der Sendung Wer kann das bezahlen?
Reicht das, um auch mal das Leben zu genießen?
Heute der Morgenmensch, ausnahmsweise mal beim Das Abendstudio. Die Journalistin Anna Planken.
Wie immer fröhlich, Anna. Und man muss ja schon fragen, ist der Abend überhaupt deine Zeit oder ist es der Morgen?
Nee, ich kann das gar nicht sagen. Ich versuche mir den Schlaf zwischendurch rauszuklauben und zusammenzusetzen. Das ist mir eigentlich egal. Also Hauptsache es ist, man macht sich das schön. Ja. Ne, weil die Nachrichtenlage, es ist, wie es ist. Ne? Das weißt du auch, wenn man da morgens sitzt. Und es ist eigentlich ganz schrecklich und kaum auszuhalten. Das hat ja keiner verdient. Ihr steht morgens auf, macht den Fernseher an und dann muss man erstmal freundlich in den Tag geleitet werden, an die Hand genommen werden. Es wird schon wieder gut. Wir kriegen das irgendwie hin. Ich sortiere euch das. Und das, finde ich, ist das Wichtige. Und auch, ob es abends, morgens ist, ich versuche das eigentlich immer auszustrahlen.
Aber du bist schon eher die Lerche und nicht die Eule.
Ist mir eigentlich egal. Also du findest mich auch auf den Partys als Letzte. Ich bin jetzt nicht, ich würde niemals.
Energie.
Ja, ich würde niemals irgendwie, bevor die Party zu Ende ist, gehen. Also das, nee.
Aber das spürt man auch. Wann stehst du auf?
Nachts, wenn ich morgen mal Dienst hast, mache, ja, tatsächlich um 12, zu wie du das damals
ich
hab zu
gedacht, und ich dachte, ihr seid diesmal oder dies längst ein bisschen später dran. Nee, mm-mm, immer noch Mitternacht.
Nee, um 1 Uhr ist der Erste am Schreibtisch und sagt, so wird aufgeteilt, so machen wir es, da ist das Interview, so ist das und das und so.
Und man kommt immer so wie so eine Ente in die Redaktion und dann nach der Maske ist man der Schwan.
Ja, das stimmt. Und manchmal ist man auch ein sehr müder Schwan. Das Gute ist, wir als Frauen kriegen ja wirklich so einen Frischimpuls nochmal durch die Maske, weil die uns richtig schön wach schminken können. Die Jungs haben es dann nicht so einfach. Mit Augen-Make-up ist dann nicht so einfach.
Geht auch zu schnell bei den Jungs. Die sind ja in 5 Minuten fertig. Wir brauchen ja schon so ein halbes Stündchen, dreiviertel Stündchen.
Ja, aber das ist auch krass, weil da denkt keiner dran, dass man morgens auch die Zeit nicht hat. Ich habe nicht die Zeit, länger als eine halbe Stunde in der Maske zu sitzen. Und das ist natürlich, je nachdem, wie kurz die Nacht war, auch nicht lang.
Nee, und dann noch Kostüm. Hoffentlich Stylistin legt was hin oder musst du immer noch aussuchen nachts von den vielen Sachen, die da hängen?
Nee, da hängen ganz viele und ich suche nach. Also es hat sich zu deiner Zeit damals überhaupt nicht geändert.
Echt nicht, aber gab es den Marmeladenmann? Kommt der morgens noch? Morgens um 5, wenn der Wagen kommt mit den geschmierten Broten.
Ja, tatsächlich, das machen unsere studentischen Hilfskräfte. Sensationell. Und
Highlight des Morgens.
Super schön. Käse, Wurst, alles, was man haben will.
Richtig schön Schnittchen.
Ja, genau. Braucht man ja auch für den Start in den Tag.
Wir kennen uns dadurch auch schon lange durch den WDR. Und du warst vor 12 Jahren das letzte Mal bei uns mit Sven Lorich zusammen. Damals habt ihr gefiebert, ob ihr den Fernsehpreis bekommt. Den habt ihr dann bekommen. Aber du warst ziemlich abgelenkt hier in der Sendung. Wir zeigen mal, warum.
Ja.
Also, ne? Das war gerade hier Anne Gästhuisen, haben wir auch gesehen. So, jetzt wollen wir mal aufklären, wer eigentlich den Lärm hier macht.
Ich muss einmal kurz weggehen, okay, weil es meine Kleine ist.
Anne hat ihre kleine Kara mitgebracht, 2
ihre
Jahre
Tochter
alt.
Und die braucht, glaube ich, gerade mal einfach Zuneigung.
Und das ist zum ersten Mal für Kara im Fernsehstudio, ne?
Schön.
Und alles ruhig, Anna? Kommst du noch dazu oder sollen wir einfach mal weitermachen?
Macht mal kurz weiter.
Dann machen wir kurz weiter.
Erinnerst du das noch?
Ja, es war fürchterlich, weil mein Mann ist ja auch Journalist und der musste arbeiten an dem Tag. Und es war ja sozusagen, in Anführungsstrichen, ich musste ja nur einmal kurz Gast sein. Und die war 2. Und ich war eben hochschwanger, wie ihr sehen konntet.
Ja, eben.
Konntet,
ne? Zweite war schon unterwegs.
Oh, und ich habe gesagt, wir haben ja auch keine Omas und Opas und keinen Support so gehabt. Und da habe ich gesagt, komm, ich werde die mitnehmen. Hatte der Redaktion Bescheid gesagt. Aber sie fand das so schlimm, dass Mama hier, sie durfte nicht dahin. Dann musste sie aufs Klo. Und dann war sie so verzweifelt. Und ich weiß noch, wie schrecklich das war. Und da habe ich gesagt, nein, ist jetzt egal. Ich habe zwar einen Fernsehauftritt, aber es ist ja mein kleines Kind. Und dann bin ich in dem Moment mit ihr auf die Toilette gegangen und dann war auch wieder gut, dann setzte sie sich da ins Dunkel. Jetzt, was ja keiner hier sieht, sitzen da 2 relativ große.
Die wir nicht zeigen.
Die wir nicht zeigen, die da aber einfach sitzen. Und ich bin so froh, dass die Kinder mittlerweile so groß sind, dass das alles klappt. Da kommt man durch, auch wenn man das als Eltern in dem Moment natürlich nie glaubt, dass man irgendwann mal aus diesem schrecklichen Betreuungsalter rauskommt. Es ist toll jetzt, wie groß und selbstständig die sind.
Du, ich muss sagen, du hast meine größte Bewunderung, meinen größten Respekt, dass du das überhaupt so mit 3 Kindern schaffst, mit diesen Hin und Her zwischen Köln und Hamburg und dann noch die ganzen anderen Sachen, die du machst. Also es ist schon tolles Teamwork wahrscheinlich, was ihr zu Hause hinkriegt, oder?
Dass das
überhaupt möglich ist.
Also das wäre niemals möglich, wenn wir klassische Rollen wie früher hätten, sondern bei uns war immer klar, es ist 50-50. Mein Großvater, als er noch lebt, hat immer gesagt, und der macht sogar Schulbrote. Ja, und der wäscht sogar die Wäsche. Hat er dann immer gesagt, ja, Opa, kannst du dir nicht vorstellen. Ne? Aber es ist wirklich bei uns, jeder kann alles. Ja. Ob das jetzt Autoreparatur, Winterreifen oder eben Wäsche sonst wie ist. Und das ist oft hart an der Grenze des Belastbaren für jeden so. Auch ne, für mich, wenn ich weg bin eine Woche, schrecklich. Aber so läuft's nur.
Ja, und nur so schaffst du es oder schafft ihr es ja auch, dann so eine tolle Stimmung im Studio beim Morgenmagazin zu erzeugen, weil du weißt, zu Hause läuft's, auch wenn ich nicht da bin, wenn ich in Köln bin und nicht in Hamburg, der Mann sich kümmert. Und dann hast du auch diese Fröhlichkeit, die dich ja so auszeichnet. Manchmal machst du auch anderes richtig fröhlich. Wir zeigen mal eine schöne Szene.
Und du hast aber jetzt Zeit, ungefähr 3 Minuten 40. Weil in der Zeit Susanne Daubner nämlich die Nachrichten des Morgens.
Sehr gerne. Verkündet. Nee, da muss ich drauf konzentrieren. Guten Morgen, Susanne.
Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Entschuldigung. Oh Mann. So, aber jetzt. Nein, ich krieg das, ich muss es hin. Schwerpunkt sind die hohen Energiepreise. Wirtschaft und Gewerkschaften fordern Entlastungen.
Susanne, hab ich dich rausgebracht? Das tut mir leid, ich geh auf die Knie. Was ist passiert? War ich schuld?
Ja.
Wir wollten nicht.
Tut mir leid.
Solche Szenen lieben wir Zuschauer.
Ja, ich auch, ich auch. Und Susanne war so süß. Ne? Wir wissen ja alle, wie seriös sie die Nachrichten auch vorträgt und wie ernsthaft sie auch ihren Job nimmt. Und sie war in dem Moment nicht wieder aus dieser Lachschleife rauszukriegen und hat dann immer zu sich selbst gesagt, nee, ich schaff das, ich muss das jetzt schaffen. Und da hat sie sich so selbst animiert. Das war wirklich zauberhaft und ganz toll und liebe Grüße, also Susanne ist wirklich eine Bank und das war aber auch ein tolles Highlight.
Ja, das Schöne ist, es ist ja live, ne? Also ich meine, die wissen nicht genau, wie ihr überleitet und dann müssen sie, je nachdem, was auch für ein Thema kommt, sehr ernst beginnen, auch wenn ihr vielleicht vorher fröhlich wart. Das ist ja immer so ein Spiel zwischen euch beiden, aber wunderbar, dass das auch mal dann zu solchen Szenen kommt. Du machst natürlich noch viel mehr als nur das ARD-Morgenmagazin, was ja auch schon viel ist. Du moderierst unter anderem auch Markt und WDR-Fernsehen und die Verbrauchersendung Wer kann das bezahlen? Und wir schauen mal in die aktuelle Folge, die lief am Mittwoch und ist jetzt in der Mediathek.
Money, money, money. Eigentlich dreht sich doch alles ums Geld. Geld bestimmt, wie wir leben und wovon wir träumen können.
Aber wie viel verdienen wir wirklich? Und was bleibt am Ende des Monats übrig?
Reicht das, um auch mal das Leben zu genießen? Oder kommt man nur gerade so über die Runden?
Ich frag mich, wer kann das bezahlen? Olga Galina führt seit 13 Jahren ihr eigenes Café in Düsseldorf-Pempelfort. Hier verkauft sie ihre selbstgerösteten Kaffeespezialitäten. Ihr großer Traum. Aber jetzt wird's zum ersten Mal richtig eng.
Bitteschön. Wir hätten gern ein Mussini-Cappuccino mit Hafermilch.
Selbstständig sein mit einem Kaffee. Egal wie viel sie arbeitet, das ist gerade nicht leicht. Besonders, weil sie fair gehandelten Kaffee anbietet.
Das ist nicht einfach nur Knopf drücken und Cappuccino machen, was der Automat sagt, sondern das ist wirklich eine Wissenschaft.
Ich setze mich schon mal hin.
Olgas Mann Daniel weiß, dass sie aktuell ein Problem haben. Er unterstützt sie auch als Steuerberater.
Hier, das ist unser Verkaufspreis aktuell, 2 Euro. Nach Mehrwertsteuer bleiben 1,68 Euro über.
Was bleibt nach einer Tasse Kaffee für 2 Euro übrig? Nach Abzug von 80 Cent Personalkosten, 32 Cent Mehrwertsteuer, 30 Cent Kaffeepulver, 10 Cent Miete, 6 Cent Abschreibung, 4 Cent Strom und 8 Cent für Sonstiges. Bleiben gerade einmal 30 Cent übrig.
Wenn ich die Zahlen sehe, dann wird schon man kriegt schon ein bisschen Angst. Die 30 Cent, das ist wirklich nicht die Werbung.
Aber da müssen wir mal überlegen, wie viel man den Leuten zumuten kann als Preis. Ne?
Ja, das stimmt.
Wenn ich mir die Konkurrenz angucke, 2 Euro für ein Espresso und für einen Kaffee ist einfach viel zu wenig. Also 2,20, 2,30 müsste man nehmen.
Wie ist das bei den 12 Menschen, die für den Durchschnitt stehen? Kaufen Sie Kaffee? Gehen Sie auch mal einen Kaffee trinken? Oder lieber nicht?
Ja, meine Frau hat so einen Thermobehälter und macht sich zu Hause den Kaffee und nimmt den mit. Wenn man das hochrechnet, was ein Kaffee jetzt kostet, auswärts, spart man auch einen Haufen Geld.
Außer Haus Kaffee trinken tue ich auch sehr selten und das ist dann was Besonderes.
Es tut mir schon weh, weil ich möchte, dass die kaufen das, was die möchten und nicht, was die sich noch leisten können.
Olga verkauft in ihrem Café 20 verschiedene Sorten Röstkaffee. Der Kaffeemarkt steht unter Druck. Die weltweite Nachfrage nach Kaffeebohnen steigt. Gleichzeitig ernten aber die Kaffeebauern immer weniger.
7 Euro bitte.
Die Schätzung? In nächster Zeit soll der Kaffeepreis um weitere 30% steigen.
Kaffee ist natürlich meine absolute Leidenschaft. Und ich bin für jeden Tag, wenn ich hier bin, da geht mein Herz auch auf. Und ich hoffe, dass bis zu meiner Rentezeit reicht das noch aus, dass ich den Beruf ausüben kann. Aber auch später, wenn ich selbst nicht mehr rösten kann, genug Nachfolger gibt, die das übernehmen und weitermachen.
Ja, krass, auswärts Kaffee trinken oder essen gehen wird immer mehr zum Luxus. Und wie wenig bei Gastronomen dann letztendlich doch nur hängen bleibt, oder?
Ja, die meisten, die von uns gehen, die sagen, es kann ja nicht sein, hier für 4 Euro einen Kaffee, was stecken die sich alles ein? Und da haben wir die Rechnung mal aufgemacht. Und ich finde diese Sendung deshalb so wichtig, um auch zu zeigen, wir können irgendwie alle zusammen nur durch solche Zeiten gehen, wenn jeder dann auch sagt, okay, dann einmal gönne ich es mir und vielleicht achte ich da ein bisschen drauf. Und dass man auch weiß, die machen sich nicht die Taschen voll, sondern die haben auch ihre Energiekosten, die haben Personalkosten, egal wo wir sind, ob beim Bäcker oder bei der Frau mit dem Kaffee oder sonst wie. Die Personalkosten sind wirklich der große Batzen, haben wir natürlich auf der anderen Seite was von. Wenn wir ordentliche Löhne haben wollen, ist auf der einen Seite auch der Batzen mit den Personalkosten so hoch.
Ja, und das Problem ist, dass immer weniger natürlich essen gehen, ne? Weil du hörst es bestimmt auch in deinem Freundeskreis, boah, war das wieder teuer. Ich meine, Wein teilweise in Hamburg, ein Glas 10 Euro oder so, dann denkst du so, wow.
Gehen wir mit 5 Leuten Pizza
essen? Ja, eben, nur mit Familie, mit 5 Leuten.
3 Kinder, davon 2 in der Pubertät, die so richtig reinhauen und eben auch Erwachsenenportionen essen. Also normal Pizza essen, ist wirklich schwierig, ist einfach richtig, richtig teuer und da muss man dann bewusst sagen, ja, das macht man jetzt oder man kann es eben auch manchmal nicht. Das muss man auch sagen, dass viele das gar nicht mehr so können.
Was natürlich bedeutet, dass wahrscheinlich noch mehr Gastronomen straucheln werden wie hier und das finde ich auch in dem Format so toll, dass ihr wirklich zeigt, wie es den Leuten geht, wie sie fühlen und auch, was sie verdienen, dass man mal Rechnungen aufmacht.
Ja, und dann sagen manche, oh, der eine verdient so und so viel, aber dass er da von acht bis acht irgendwo steht und macht und tut. Ne? Das ist ja auch so ein Preis. Ne? Wir haben auch ganz viele Selbstständige, denen es wirklich richtig gut geht. Wir zeigen ja auch Gewinner dieser ganzen Situation. Und da fragt man sich aber auch manchmal, würde ich das machen wollen? Würde ich den Preis bezahlen, dass ich so viel von der Familie weg bin? Also es hat alles im Leben seinen Preis. Und ich finde die Bandbreite dieses Formats sensationell schön.
Du bist allerdings für das Format auch viel von der Familie weg. Ja. Du bist in ganz Nordrhein-Westfalen unterwegs. Ist ja ein Format, was der WDR macht, dein Heimatsender. Und du bist wirklich bei den Leuten. Und das heißt, wieder am Reisen.
Ja, es ist viel Planerei, muss man wirklich sagen. Also irgendwann kann ich Logistikerin werden, weil der Terminplaner muss immer irgendwie kleingestückelt werden. Aber wir versuchen das mit ganz viel Absprache. Oder wenn ich schon mal in Köln bin, dann auf dem Rückweg kann ich dann in Münster nochmal irgendwie aussteigen und da weiter drehen. Also wir versuchen das zu machen, weil uns das eben so wichtig ist, die richtigen Leute zu treffen, die echten, die uns auch von ihren Sorgen oder von ihren coolen Strategien erzählen. Also wir wollen ja auch immer positiv noch auch aus Sachen was lernen und sagen, boah, da gibt es wirklich Leute, die haben für sich eine Chance entdeckt und sind durchgestartet mit ihren Ideen.
Nordrhein-Westfalen ist dein Heimatland. Du kommst aus Dortmund, aus dem Ruhrgebiet.
Jo.
Von wegen Geld, wie bist du aufgewachsen? Kommst du aus einem großzügigen, reichen Haus oder aus einem ganz normalen, aus dem Kleinen?
Das ist lustig, ich muss mich auch zu Hause immer wieder rechtfertigen, weil ich echt aus einem totalen Sparhaushalt komme. Ne? Meine Großmutter, meine Großmutter, die auch immer noch lebt, die schmeißt gar nichts weg. Da wurde irgendwie vom schimmeligen Brot abgeschnitten und dann wurde das da hingelegt. So. Also ich finde, es ist auch wichtig, dass man weiß, was ist Geld wert. Mhm. Das ist bei uns so, dass man heutzutage dann manchmal auch meinem Vater sagen muss, Papa, ne, so, wir können jetzt im ICE auch gerne einen Kaffee im Bordrestaurant trinken, das ist drin. Und dann schüttelt er sich kurz, ja klar eigentlich, aber wir sind ganz anders aufgewachsen, weil das Ruhrgebiet ist arm. Und das vergessen ganz viele Leute, die da noch nie waren. Das ist richtig, richtig arm und da weiß man den Euro ganz anders einzuschätzen als im reichen Hamburg.
Deine Eltern sind beide Lehrer.
Gewesen, ja.
Gewesen. Wie war das für dich als Kind? Musstest du so besonders gut in der Schule sein? Wurde da sehr drauf geachtet? Und wie war überhaupt deine Kindheit?
Ich wollte immer meine Ruhe haben. Ich bin so ein total selbstständiger, freier Vogel. Und ich wusste, ich habe total Narrenfreiheit, wenn ich einfach mache, was von mir erwartet wurde. Und dann habe ich in der Schule gute Noten gehabt. Ich bin nicht groß aufgefallen, habe auch nicht rebelliert oder so. Ja. Und dadurch hatte ich aber super viele Freiheiten. Und dann haben meine Eltern auch nur die Hälfte von dem gewusst, was ich so angestellt habe. Und das war meine Art der Rebellion.
Und du hast ein bisschen was angestellt.
Ja, natürlich. es war kein langweiliges Jugendliches.
Aber du wolltest nicht Lehrerin werden?
Nee, heutzutage denke ich manchmal, dass das falsch war, weil das der wichtigste Job überhaupt ist, den wir haben. Wann haben wir noch mal alle Menschen dieser Gesellschaft irgendwie noch mal so in Kontakt, dass man sagen kann, ich gebe dem was mit auf den Weg oder Lehrer als die Schlüsselposition, wenn es nicht gut zu Hause läuft. Wenn man den richtigen Lehrer hat, dann sind das manchmal Chancen, die ein Leben entscheiden.
Absolut.
Hätte ich vielleicht machen sollen.
Ich kann mich auch immer noch an Frau Gellermann aus der Grundschule erinnern. Nee, wirklich. Also ich hatte auch so Lehrer, die waren, ich mochte interessanterweise die strengeren, die mir aber auch eine Richtung gegeben haben. Und dieses Fördern, Fordern, Prinzip, das hat bei mir immer gut funktioniert. Das danke ich heute noch.
Ja, und so Gerechtigkeit. Ne? Also meine Grundschullehrerin lebt leider nicht mehr, aber die war so toll, weil die uns alle, egal wie wir so drauf waren, so gleich behandelt haben. Und keiner hatte das Gefühl, er kommt aus einer armen oder einer reichen oder einer schlauen oder einer dummen Familie, sondern wir waren für sie alle gleich. Sie war gleich streng zu allem und wir mussten alle das abliefern, was sie gefordert hatte. Und toll war das für uns alle.
Du bist Journalistin geworden. Hm. War das Zufall? Ist dir das passiert? Oder war irgendwann klar, das passt zu mir?
Ja, ich, so als Teenager, so mit 14, habe ich eine Jobreportage gelesen in der Zeitschrift Mädchen damals, so Bravo Mädchen. Und habe dann gedacht, boah, super, Journalistin, das finde ich richtig gut. Und dann beim Arbeitsamt damals, da musstest du als Schüler immer hin, ne, so Berufsberatung. Mhm. Und dann sagte mir der, nee, vergiss mal, alle wollen Journalisten werden, du wirst keine Journalistin, such dir was anderes aus. Und ich sagte, nee, das glaube ich ja wohl nicht. Und habe meinen Traum verfolgt. Und das war auch gut, weil ich darf halt die Fragen stellen. Ja. Ich darf den Finger in die Wunde legen. Ich darf Politiker treffen und sagen, ey, was macht ihr denn da eigentlich? Erklär mir doch, warum du die und die Entscheidung triffst. Und das ist natürlich auch ein totales Privileg, dass ich das machen darf.
Du hast beim Radio angefangen, dann volontiert beim WDR und ich glaube, da sind wir aufeinander getroffen. Ja. Deine ersten Fernsehauftritte, weiß ich gar nicht mehr.
Ja, ich habe damals wir trainiert moderiert hatten. Und du hast das Seminar gegeben.
Ich war Fernsehmoderationstrainerin.
Ja, ehrlich.
Aber du warst ein absolutes Talent, Anna. Das habe ich ja damals dir auch gesagt. Nee, du hast einfach so, du stehst vor der Kamera und redest, wie der Schnabel dir gewachsen ist. Und ob jetzt Licht an, Licht aus, das Rote, egal, ist immer bei dir irgendwie on.
Ja, aber wir machen ja keine Herzoperationen. Ja, ich hab Freunde, die haben wirklich relevante Jobs. Also ich sage das jetzt mal wirklich so wie ich es empfinde. Leute, die Leben retten, Feuerwehrleute, Polizisten, die Operationen machen, wo es um jedes Detail geht. Das ist ganz, ganz wesentlich. Das, was wir machen, trägt zur Bildung bei und das ist auch wichtig. Aber wir dürfen auch mal Fehler machen. Es darf menschlich sein und deshalb sollten wir das nicht ganz so ernst nehmen.
Und deshalb bist du auch so angstfrei?
Ja.
Nie aufgeregt? Nicht wirklich?
Eigentlich, nee.
Coole Socke, die Anna Planken. So, es ist wieder soweit, Anna. Oscar-Verleihung in Hollywood. Mal sehen, wie cool die da heute Nacht sind. Und diese Verleihung könnte so spannend werden wie schon lange nicht mehr. Denn schon im Vorfeld gab es einen Skandal. Unser Filmkritiker Philipp Kafsack wagt eine Prognose.
Eigentlich schien die Sache klar. Das Gangster-Musical-Drama Emilia Perez galt mit gleich 13 Nominierungen als eindeutiger Oscar-Favorit.
Das finde ich großartig.
Doch dann wurde bekannt, dass Hauptdarstellerin Carla Sofia Gascón im Internet diverse Kollegen und Minderheiten beleidigt hat.
Und ich bereue sehr viele Dinge.
Dieser Skandal hat alles nochmal ordentlich durcheinandergewirbelt und dementsprechend schwierig wird meine Oscar-Vorhersage.
Scheiße.
In der Kategorie Beste Nebendarstellerin darf sich dennoch Zoe Saldana aus Emilia Perez große Hoffnungen machen.
Ich?
Genau, denn die hat sich rechtzeitig von ihrer Kollegin und deren Äußerungen distanziert.
Mich auch doch leider cool.
Allerdings gibt es da auch noch andere Anwärterinnen mit guten Chancen, wie Ariana Grande aus Wicked.
Natürlich.
Nicht sie.
Aber vielleicht ja Isabella Rossellini als Schwester Agnes in Konklave.
Für das Wohl der Schwester bin allein ich verantwortlich.
Wobei, die kann eigentlich auch getrost im Vatikan bleiben, denn ich lege mich fest, gewinnen wird allen Skandalen zum Trotz Zoe Saldana.
Fantastisch.
Zu einer für mich leichteren Kategorie, denn bei den besten Nebendarstellern ist die Lage eindeutig. Prost. Größter und in meinen Augen einziger Favorit ist der eben gesehene Kieran Culkin aus A Real Pain.
So. Ich muss pinkeln.
Der hat im Vorfeld wirklich alles gewonnen und da kann nur noch der Oscar folgen.
Ich hab das wirklich gebraucht.
In der Kategorie Bester Hauptdarsteller gibt es einen waschechten Zweikampf zwischen Adrien Brody aus Der Brutalist.
Das ist nicht so einfach, befürchte ich.
Und Timothée Chalamet als junger Bob Dylan in A Complete Unknown.
Keine Ahnung.
Ich aber. Und eigentlich spricht vieles für Adrien Brody.
Was soll ich sagen?
Vermutlich gar nichts mehr, denn auf den letzten Metern könnte Chalamet ihm den Oscar streitig machen.
Ja, schätze schon.
Also, wer gewinnt am Ende?
The answer is blowing in the wind.
Tolle Hilfe. Aber ich tippe auf einen ganz knappen Sieg von Timothée Chalamet.
Okay.
Eine der Nominierten bei den besten Hauptdarstellerinnen ist die bereits erwähnte Carla Sofia Gascón, die aus den genannten Gründen definitiv verlieren dürfte.
Und wenn ich dich bezahle?
Ich kann da gar nichts machen. Und auch Cynthia Erivo aus Wicked sollte leer ausgehen.
Das stimmt.
Denn hier schlägt die große Stunde von Demi Moore.
Es gab da einen kleinen Missbrauch der Substanz.
Die hat seit den 90ern eigentlich so gut wie gar nichts mehr gerissen und feiert jetzt mit The Substance ihr großes Comeback.
Hallo? Ich möchte gern was bestellen.
Wie wär's mit einem Oscar? Denn Comebacks liebt die Academy einfach und auch für den Fall, dass sie nicht gewinnen sollte, ist die Schauspielerin gewappnet.
Du musst da meine verschissene Selbstkontrolle behalten.
Muss sie aber wohl gar nicht. Die Freudentränen fließen ziemlich sicher bei Demi Moore. Zum Schluss noch die Königskategorie Bester Film. Hier glaubt nach all den Skandalen wohl kaum noch jemand an einen Sieg von Emilia Perez.
Nein, ich glaube nicht. Nein.
Dennoch ist die Kategorie hart umkämpft.
Es ist ein Krieg.
Unter anderem für den Vatikan-Thriller Konklave des in Wolfsburg aufgewachsenen Regisseurs Edward Berger.
Sie werden niemals einen Kandidaten finden, der nicht irgendwo eine Leiche im Keller hat.
Weiterer Kandidat, das monumentale Epos Der Brutalist.
Ich kann die Zeichen sehr gut deuten.
Doch auch der Independent-Film Anora will da noch ein Wörtchen mitreden.
Oh fuck, ja, ich will.
Mit durchaus Chancen auf einen Überraschungssieg.
Wäre möglich?
Superschwere Entscheidung, aber ich tippe mit gewissen Zweifeln auf Konklave.
Gäbe es nur die Gewissheit und keinen Zweifel, gäbe es kein Mysterium und folglich keinen Grund,
sich die Oscarverleihung anzuschauen. In diesem Sinne warten wir es ab und lassen uns überraschen.
Oscar-Verleihung anschauen, das heißt aber lange, lange aufbleiben. Schaffst du das?
Nee, ich gucke mir lieber die Kinofilme an, um dann für mich selbst zu entscheiden. Also Konklave habe ich auch gesehen und habe gedacht, ja, ich habe das Buch besser gefunden als den Film. Der ist zwar groß gemacht so, aber ich finde, da gibt es feinere.
Ja, du, ganz ehrlich, nachher der Papst, der da gewählt wird, ist eigentlich eine Frau und die anderen haben genau das gemacht, was man irgendwie erwartet. Also ich habe auch gedacht, so ein bisschen banal die Geschichte erzählt und ein bisschen fantastisch,
oder?
Für einen Oscar. Aber ja, wie du sagst, es ist toll filmisch gemacht. Und die anderen Filme, Bob Dylan zum Beispiel.
Soll toll sein, hat unsere Kinokritikerin gesagt. Vor allen Dingen eben der Hauptdarsteller, ne? Also den habe ich noch nicht gesehen.
Chalamet.
Mal... Ja. Das sagst du so schwer.
So, der ist toll.
Okay.
Aber auch der Brutalist, den habe ich gesehen. Ja. Brutal, der Film, ja, war lang und auch ein hartes Thema und teilweise fast schwer zuzuschauen. Aber ein absolut sehenswerter, toller Film.
Ja, ich mag halt diese Ebenen, wenn Charakter so tief werden. Ne? Ja. Wenn man eigentlich denkt, ach, ich weiß ja, was das für ein Typ ist. Und dann erlebt man so eine Lebensgeschichte dahinter, solche Schicksale. Ja. So ist es ja eigentlich im richtigen Leben auch. Ne? Da ist irgendjemand, der einem doof kommt und man weiß überhaupt nicht, was dahinter steckt. Wird schon seine Gründe oder Auslöser haben.
Aber ich merke, du bist Kino interessiert, obwohl du es bei drei Kindern wahrscheinlich nicht mehr so oft schaffst, ins Kino zu gehen. Streamst du jetzt
Nein.
mehr?
Ja, ernsthaft, ich bin wirklicher Kinofan. Ach. Ich finde Streamen und zu Hause sitzen ganz doof. Vielleicht, weil man mit drei Kindern so viele Jahre seines Lebens nur zu Hause sitzen kann. Aber wir haben von ganz Anfang an immer versucht, dann auch mal mit einem Babysitter rauszukommen. Das ist unsere Paarzeit. Wir gehen total gerne zusammen ins Kino, genießen das, freuen uns immer wieder, wenn wir das mal gemacht haben. Und zu wenig, aber jedes Mal ist ein Highlight.
Wahnsinn. Ach, guck mal, hier sehen wir dich, Jens und
ja,
dich.
Genau.
Wie gesagt,
Jens
auch Kollege.
Unbedingt Konklave gucken. Hat er da
Jens Gideon ist ja bei uns hier beim NDR,
ja,
ne?
Ja, ist aber jetzt zu Hause gerade.
Ne, guckt zu.
Guckt jetzt gerade zu.
Hallo Jens, wie habt ihr euch kennengelernt? Du vom WDR kommt und er hier aus Hamburg?
Es war die Weltmeisterschaft, unser Sommermärchen 2006.
Nein, ehrlich?
Doch, tatsächlich. Und ich war für den WDR im Fußballteam. Ich habe Sport auch gemacht als Thema. Und er war für den NDR geschickt. Und dann gibt es ja so große ARD-Teams. Jede Sendeanstalt schickt jemanden und zusammen ergibt man ein Team. Und da haben wir uns kennengelernt. Da sind wir beim Blauen Ball in Hamburg.
Ihr seht toll aus.
Ja,
ein schönes Paar.
Und wir haben damals tatsächlich, als wir uns kennenlernten, füreinander alles stehen und liegen gelassen.
Nee.
Doch, wir haben uns kennengelernt und haben gedacht, ach du Schande.
Ihr wart beide in Beziehung oder was heißt das?
Ja, wir waren beide so in Auflösung begriffen so und haben aber dann gedacht, okay, das ist jetzt ein Zeichen, dann wird das auch wirklich eine Auflösung und haben alles füreinander aufgegeben und das war absolut richtig.
Und der größte Liebesbeweis, du bist für ihn nach Hamburg gekommen.
Ja.
Könnte es auch sein, ich meine, du arbeitest so viel in Köln, dass
wir
er vielleicht...
Wir waren erst in Köln. Ach. Wir waren erst in Köln und ich bin aber ja selbstständig. Ich bin so, habe ich ja gesagt, freier Vogel, ich bin mal hier, mal da. Und dann haben wir gemerkt mit unserer ersten Tochter, die eins war, das ist blöd, wenn ein Festangestellter 5 Tage die Woche in einer Dienstwohnung in Hamburg sitzt und Mama und Tochter sitzen in Köln. Und dann haben wir alle Zelte abgebrochen mit sehr schwerem Herzen. Aber Hamburg hat es uns sehr leicht gemacht. Ich habe ja schon gesagt, ich gehe nicht wieder zurück, weil es ist wirklich wunderbar hier. Und für die Kinder war das ein super Umzug. Also Kind zu sein in Hamburg ist auch wirklich toll.
Ja, und du bist auch Joggerin. Und was ist schöner, als an der Elbe oder Alster entlang zu laufen?
Ja.
Ne? Natürlich haben alle anderen norddeutschen Städte auch auch tolle Laufmöglichkeiten, aber Köln immer den Rhein rauf und runter ist ja wie eine Autobahn.
Ja, das stimmt. Und das Tollste, was ich bei uns hier in Hamburg gemacht habe, das ist wirklich die beste Erfahrung gewesen, war der Heldenlauf in Blankenese.
Oh, die ganzen Treppen hoch und runter?
Genau, Halbmarathon hoch und runter. Und das war, also dieses Gefühl...
Ist das Foto von da?
Ich muss die Hose angucken. Ich kann das immer. Ich glaube,
an den Sportklamotten siehst du, welcher Lauf.
Ja, okay, ja, das ist es. Und es war wirklich, das ist wirklich das. Wenn man das irgendwann mal, es gibt in unterschiedlichen Distanzen auch, wenn man mal irgendwie sagt, ich habe Bock auf sowas, das war für mich eine Offenbarung. Es war wirklich sensationell. Es war anstrengend hoch 1000.
Weil, was war so sensationell? Weil du bist ja auch schon, glaube ich, Halbmarathon in Berlin gelaufen.
Ja, so? Ja, da musste ich natürlich mit meinem Mann, der aus der DDR kommt, durchs Brandenburger Tor Hand in Hand. Ossi, Wessi, ernsthaft, heulend sind wir da durch. Aber dieses hier in Hamburg war nochmal, das war so anstrengend. Da habe ich für meine Verhältnisse und ich habe wenig Zeit so viel für trainiert und das zu schaffen, den sogenannten Heldenlauf.
Heldinnenlauf?
Mit drei Kindern. So, ja. Ich habe immer gedacht, so, ey, welche super Mutti, die voll arbeitet und ihre Kinder liebt und auch viel sieht, so viel wie möglich, schafft das. Also es war wirklich für mich ein tolles Erlebnis. Und an der Elbe hoch runter, Blankenese, bitte.
Und tagelang danach noch Popo weh, damit man auch weiß, was man getan hat vom Weh, vom Treppenlaufen.
Das Endorphin trägt dich überall wieder hin.
Wahnsinn. Also du machst viel, auch im Fernsehen gibt es ja noch ein tolles Format. Da geht es auch, weil wir gerade über das Laufen oder gesprochen haben, diesmal ums Gehen. Also man stimmt mit den Füßen ab, das ein ganz tolles Format ist. Auch ihr wart Grimme nominiert.
Der Fernsehpreis.
Also. Und ist ein tolles politisches Format, wo Journalisten eine Stellung, eine Haltung einnehmen, ein Thema besprechen insgesamt und dann stimmen eben die Zuschauer oder die Besucher, die in der Sendung sind, mit den Füßen ab. Mhm. Wir gucken uns das mal an.
Guten Abend, willkommen zu Die 100, was Deutschland bewegt. Und heute zu einer Frage, die so kontrovers ist, dass vor nicht einmal drei Wochen die Ampelkoalition, die Bundesregierung, daran gescheitert ist. Es geht ums Geld, es geht ums Schuldenmachen. Wir fragen, marode Brücken, lahmende Wirtschaft und jetzt auch noch Donald Trump. Sind mehr Schulden die Lösung?
Er nennt das Ganze Sondervermögen. Das hört sich sensationell an, aber ist es ein Vermögen? Nein, es ist das Gegenteil von Vermögen, es sind Schulden, also müsste er es eigentlich Sonderschulden nennen. Und sowas kann man nicht ewig machen, es sei denn, man hat wie Dagobert Duck einen immer gefüllten, sich nachfüllenden Goldspeicher, hat Deutschland nicht. Und deshalb ein Stichwort, was Sie vorhin genannt haben.
Wir haben es da abgeschnitten. Natürlich geht es noch viel weiter, aber es ist echt ein spannendes Format, oder?
Ja, ihr zeigt ja gerade auch noch also Ingo Zamperoni und Tobi Krell, der auch manchmal der Konterpart-Journalist ist. Es ist ein tolles Format. Deshalb, als sie mich gefragt haben, habe ich sofort ja geschrien ins Telefon, weil ich finde, dass das unseren Debatten oft fehlt. Also es gibt eine klare These und dann gibt es eine Pro- und eine Kontra-Meinung. Und wir Journalisten haben die Meinung gar nicht, sondern wir losen gegenseitig, wer muss welche Seite vertreten. Und dann geht es darum, Argumente zu sammeln. Denn es gibt tatsächlich ja für jede These und auch wenn es uns manchmal abstrus erscheint, Argumente. Die Leute sind ja nicht doof, warum die sagen ja Schulden oder nein Schulden. Ja. Und ich finde immer wichtig, dass man einander zuhört. Und hier hören die Zuschauer, 100 an der Zahl, hören alle Argumente und müssen dann immer sagen, oh, das hat mich überzeugt, das hat mich nur halb überzeugt. Und dann stimmen sie, wie du vorhin gesagt hast, mit den Füßen ab. Mhm. Und am Ende ist eigentlich das Tolle zu hören, was die auch so sagen. Was hat sie berührt? Was denken sie zu den Argumenten? Mhm. Und sie sagen immer so, alle Folgen, die ich mittlerweile mitgemacht habe, sagen immer, das Tolle ist, dass man mal so offen miteinander redet, dass man zuhört, dass es nicht persönlich wird, weil ich habe irgendwie, ja, es ist nicht meine Meinung, sondern ich habe die zugelost bekommen und ich muss die dann in dem Moment vertreten und versuche das natürlich auch mit aller Würde und allen Fakten, die da tatsächlich auf dem Tisch liegen.
Ja, und was wir am Anfang gesagt haben, es gibt ein großes Bedürfnis danach, vernünftig, ruhig miteinander die Dinge zu bereden und dann gemeinsam eine Lösung zu finden. Aber weil du sagst, es ist ja nicht deine Haltung, sondern du vertrittst eine Haltung. Trotzdem kriegt ihr ganz schön viel Anfeindungen im Netz. Ne?
So funktioniert das Netz. Ne? Es ist, Shitstorms sind da schon ganz schön krass. Von wegen, ja, die Leute sind beeinflusst, bezahlt, sind sie gar nicht. Das sind ganz normale Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen, Zuschauer, die sich bewerben können, die eine Fahrt mit der zweite Klasse Deutsche Bahn bekommen, damit sie dann bei uns sind und die gar nicht ausgesucht sind. Und es ist eben gar nicht unsere Meinung, sondern wir reden über Fakten. Aber weiß jeder, der im Netz unterwegs ist, wie viel Hass da ist. Mhm. Und das muss man mal so aus den Klamotten schütteln. Es ist vor allen Dingen ja oft eine laute Minderheit. Und die Rückmeldung, die wir ansonsten aber von vielen Leuten kriegen, die einem auch wirklich dann nachher ins Gesicht sagen, ey, das hat mich so weitergebracht, danke, die bringt uns natürlich auch dazu, sowas weiterzumachen, weil das fehlt und wir dürfen uns von diesen lauten Hatern nicht den Diskurs kaputt machen lassen und auch nicht glauben, dass das die Mehrheit sei.
Anna, ich finde es gut, dass du es jetzt mal so gesagt hast. Wir sind fast am Ende der Sendung. Wann geht es bei dir wieder los? Wann sehen wir dich im Morgenmagazin?
Ich habe erst mal Urlaub ein bisschen.
Oh, nee.
Ja, es sind Hamburger Skiferien. Wir fahren auch wirklich weg. Meine Family ist froh, dass sie
Mama
mal wieder hat. Ja, tatsächlich. Ich bin aber im ersten Mittwoch plus minus mache ich. Bin ich in Frankfurt.
Man entkommt dieser Anna Planken einfach nicht. vielen Dank, dass du hier bist, hier warst. Grüß ganz lieb die Kollegen,
danke.
Kolleginnen. Sind ja noch einige da von früher.
Ja, wir
das
haben dich alle im Herzen.
Genau. Also von daher sag lieben Gruß nach Köln und Bürgerschaftswahl. Wir haben es vorhin gesagt, die Hochrechnung haben wir jetzt nicht mehr geschafft, aber es sieht so aus, als würde Rot-Grün weiter regieren. Und morgen bei uns gibt es natürlich auch wieder einen tollen Gast, nämlich den Schauspieler Axel Milberg. Freuen wir uns sehr drauf auf Herrn Borowski aus dem Tatort.
Super.
Und mit dem gibt es auch eine Menge zu besprechen. Also schalten Sie wieder ein, morgen Montag. Und du musst morgen die Kinder dann erstmal wieder in die Schule kriegen, ne?
Ja, morgen früh natürlich. Um 7:30 wird die Tür aufgeschlossen und alle werden rausgeschickt.
Also dann schmiert die Mami auch die Brötchen. Ich bin beim Morgenmagazin, wo sie geschmiert werden für einen. Also danke, Anna. Und wie gesagt, morgen geht es weiter mit dem Landesprogramm. Tschüss, bis dahin.
Tschüss.
Das ist ganz komisch.